SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
In den 60er Jahren kamen viele Menschen aus der Türkei zum Arbeiten nach Deutschland. Auch die Familie von Fatih Cevikoğlu. In seinem Buch Kartonwand erzählt der Kabarettist und Schauspieler am Beispiel seiner Familie die Geschichte der Arbeitsmigranten. Eine Geschichte, die oft mit enttäuschten Hoffnungen, fehlenden familiären Bindungen und der Ausgrenzung in Deutschland zusammenhing. Heute ist Fatih Cevikoğlu mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie waren schon öfters im Saarland zu Gast, standen auch schon beim SR-Gesellschaftsabend und bei Alphonse auf der Bühne und bei der St. Ingbert der Pfanne, wo Sie 2019 den Jurypreis gewonnen haben.
Genau, ich bin mit dem Saarland sehr positiv verbunden.
Also jede Menge gute Erinnerungen, die Sie verbinden mit dem Saarland.
Ausschließlich, möchte ich sagen.
Schön, dass Sie mal wieder da sind. Lassen Sie uns über Ihr Buch sprechen. Macht Migration krank? Dieser Frage gehen Sie in Ihrem Buch Kartonwand nach. Ihre Mutter ist im Alter an einer Psychose erkrankt. Sie wollten wissen, ob Ihre Erkrankung mit Ihrem Leben und Ihren Erfahrungen als Arbeitsmigrantin, Gastarbeiterin in Deutschland zusammenhängt. Was haben Sie für eine Antwort auf die Frage gefunden?
Die Arbeitsthese des Buches ist es, ob es eine Verbindung gibt zwischen Migrationsgeschichte und psychischer Erkrankung. Und die Antwort lautet also auf der groben Linie nein. Also Migration löst keine psychische Krankheit aus, das lässt sich nicht festhalten. Aber entscheidend sind die Bedingungen, die zugrunde liegen. Und wir können uns darauf einigen, dass Migration Stress bedeutet, also einen Ort verlassen, woanders hingehen und das Vertraute aufgeben, ins Ungewisse ziehen und so weiter. Das geht viel mit Stress einher. Und dann sind die Aufnahmebedingungen vor Ort wirklich entscheidend. Und speziell in der Geschichte der Arbeitsmigration waren die Bedingungen nicht gut, nicht schön. Mhm. Also angefangen von den Inhalten des Anwerbeabkommens, das ja auf 2 Jahre erstmal reglementiert war. Und dann mit den Gesundheitsuntersuchungen, wo die Menschen halt wie, man muss es so sagen, wie Vieh einfach auf Haut und Knochen und Urin und Blut und Zähne und also so abgeklopft wurden, weil es Arbeitsmenschen brauchte. Die Wohnsituation, die Teilhabesituation etc., die Sprachsituation. Und das alles war suboptimal. Oder anders ausgedrückt, es war von Anfang an darauf ausgelegt, dass sie nicht hier bleiben werden. Das wird hier nur vorübergehend. Daher auch die Formulierung, wir haben sie von der Sekunde 1 an Gastarbeiter genannt. Deutschland, das einzige Land, was seine Gäste arbeiten lässt. Was war denn da los? Das ist so ein bisschen die Grundlage. Und wir haben da auf beiden Seiten, also wir haben die Familiäre, die Arbeitsmigranten selber, die gesagt haben, ja, wir werden zurückkehren. Und wir haben die gesellschaftlich-politische Seite, die sagt, ja, die werden zurückgehen, die werden hier nicht bleiben. Und dass das so nicht bleiben wird, war eigentlich schon sehr früh, schon, ich glaube, Anfang der 70er war das schon klar. Mit der Aufhebung des Vertrags, mit dem Familienzuzug, der dann eingeräumt wurde, war schon klar, das wird ein längeres Spiel hier werden. Aber man hat das nie so formuliert und das hat, glaube ich, seine Spuren hinterlassen.
Das hat Stress eben für die Menschen ja auch ausgelöst, auch bei ihren Eltern. Und über die Geschichte ihrer Eltern unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Lassen Sie uns aber noch kurz bei der Erkrankung ihrer Mutter bleiben. Wie zeigte sich diese Erkrankung ihrer Mutter auch im Alltag oder im Alter dann später im Alltag?
Psychische Erkrankungen fallen dadurch auf, dass sie halt außergewöhnlich benehmen, bewegen, dass sie laut werden, dass sie... Meine Mutter hat mit sich selbst gesprochen, auf einmal und viel. Und hat merkwürdige Sachen gemacht, hat die Zeitung verbrannt, hat die Blumen zerschnitten, hat die Bilder alle abgehangen. Und du merktest, das stimmt fast nicht. Das ist, Mutter ist so nicht. Das ist, man muss dazu sagen, dass wir, also mein älterer Bruder und ich, waren dann schon von zu Hause raus. Ich habe 91 Abitur gemacht und bin dann raus von zu Hause und so weiter. Und dann ging das erst los. Diese Verhaltensauffälligkeit wurde dann sichtbar, was die ganzen Jahrzehnte vorher da gegärt hat und was da gebrodelt hat, was da gewachsen ist, das müssen wir vielleicht nochmal extra besprechen.
Also gab es keine Anzeichen in all den Jahren vorher, dass da was brodelt oder was aufbaut?
Nein. Ich glaube, rückblickend ist es, also psychisch erkrankte Menschen haben eine Vulnerabilität, haben eine Empfänglichkeit für diese Krankheit. Und wenn bestimmte Bedingungen zusammenkommen, kann die Krankheit ausbrechen. Das weiß man aber vorher nicht. Das weiß man erst im Nachhinein, dass sie empfänglich, dass sie vulnerabel war. Auf dem Weg dahin können wir uns die Punkte angucken, ne? Also die Reise nach Deutschland, die Idee zurückzukehren, dass das nicht so recht klappt. Sie kam als Grundschullehrerin, sie kam als nicht als Arbeiterin nach Deutschland, sondern als Grundschullehrerin. Mein Vater kam als Arbeiter und dann hat sie halt den Statusverlust auch erlebt, ne? Gestern noch Lehrerin, die hat dann 4-5 Jahre in Adana als Lehrerin gearbeitet, als Grundschullehrerin, kommt hier hin, kann das nicht mehr. Dann die Sprachbarriere plus die Idee, dass wir zurückkehren werden, einhergehend mit der Einsicht, das wird so schnell nichts mit der Rückkehr. Dann die Kinder, Kofferkinder, ein ganz spezielles Thema in der Situation. Kinder, die hin und her geschickt wurden. Das hat bei den Kindern einiges an
Spuren hinterlassen.
Spuren, Problemen, Verwachsungen hinterlassen. Aber bei der Mutter natürlich auch, oder bei den Müttern oder bei den Eltern. Ne? Und wenn man die vielen, vielen Steine zusammenpackt, dann kann hinten raus es dazu führen, dass es zu einem Riss, zu einem Knacks, zu einem Ungleichgewicht kommt. Die meisten haben Resilienz entwickelt, aber meine Mutter und viele andere auch sind eher nach hinten raus ein bisschen erkrankt.
Ihre Mutter ist 2017 gestorben. Sie waren gerade auf Tour, als Sie vom Tod erfahren haben. Der Anruf Ihres kleinen Bruders mit der Todesnachricht Ihrer Mutter hat Sie in einem Hotelzimmer in Hannover erreicht. Ihre Mutter war unglücklich gestürzt und lag 4 Tage in der Wohnung, bevor man sie gefunden hat. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, der Tod Ihrer Mutter war für Sie ein richtig existenzieller Schock. Sie merken, dass Sie eigentlich wenig über Ihre Mutter bis zu diesem Zeitpunkt und ihre Geschichte wussten und haben dann angefangen, sich mit der Geschichte ihrer Mutter zu beschäftigen.
Sagen wir so, die Nachricht wurde erwartet. Ich wusste um den Zustand meiner Mutter und ich wusste auch, wie es ihr geht und dass sie halt auch da, wir haben sie ja besucht, als 2006 meine Tochter geboren wurde, sind wir hingefahren und haben gemerkt, du kannst das Kind nicht mit ihr allein lassen, die ist jetzt wirklich nicht, ja, nicht zurechnungsfähig, nicht gesellschaftsfähig, da funktioniert ganz vieles nicht. So, das war sehr schwierig. Und als die Nachricht dann eintraf tatsächlich, war ich überrascht, welche Vehemenz das hatte. Weil die Idee, dass der Mensch, der dich auf die Welt gebracht hat, die Frau, meine Mutter, jetzt nicht mehr da ist, hat auf einer emotionalen, unbewussten Ebene für große Trauer und tiefe Einsamkeitsgefühle gesorgt, obwohl ich mit ihr schon, also die ist ja in den Nullerjahren in die Türkei gegangen und vorher, wie gesagt, ich bin schon 91 zu Hause ausgezogen, also es war jetzt nicht so, dass wir täglich telefoniert haben und so weiter, also ihre Krankheit wurde auch immer augenfälliger, das war, also wir waren gar nicht so verbunden, im Gegenteil, es war schwierig, sich mit ihr zu verbinden immer und als dann, da war ich sehr überrascht, dass das mich so von den Beinen geholt hat.
Sie haben dann versucht, mit Freunden, Familienmitgliedern zu sprechen, auch ihrem Vater. Ihre Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon getrennt, haben getrennt voneinander gelebt. Aber es war auch schwierig, aus dem Vater was rauszukriegen über seine Geschichte und die Geschichte ihrer Mutter, die gemeinsame Geschichte.
Es war sehr schwierig, von ihm was rauszubekommen. Also er hat nicht gesprochen, er hat geschwiegen.
Ne? Warum? Was glauben Sie?
Ich glaube, wenn Menschen schweigen, hat das einen Grund. Und dieses Buch ist ja im Prinzip Biografiearbeit und ich lade jeden ein, Biografiearbeit in seiner eigenen Familie zu machen und stelle die kühne Behauptung auf, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man auf eine Wand des Schweigens stößt. Er hat es beschwichtigt die ganze Zeit, er hat gesagt, es ist doch nicht wichtig und es ist egal und ich erinnere mich nicht mehr und was willst du damit und ach, was braucht das denn? Und ich dachte, du bist ein Zeitzeuge, der diese Geschichte erlebt hat, du bist eine historisch wichtige Figur, du hast ein entscheidendes Kapitel der Bundesrepublik Deutschland mitgestaltet und aus deinem Munde das zu hören wäre total interessant. Ach nein, das sehe ich nicht so, das ist Quatsch. Das ist immer weggeschoben und ich glaube, dass das auch seine Art des Umgangs mit der Situation war, weil da war, glaube ich, schon noch vieles Traumatisierendes dabei. Also die Bedingungen, die Ansprache. Man muss sich vorstellen oder fragen Sie sich selber, ob Sie als Türke gerne in Deutschland geboren aufgewachsen wären. Eine Ausgrenzung ist da, täglich Brot und so weiter, die Arbeitsbedingungen, die Wohnbedingungen und so weiter. Da kommt, glaube ich, einiges zusammen, was er dann alles nicht so leichtfertig erzählen wollte.
Sie haben schon gesagt, Ihr Vater kam 1966 im Zuge des Anwerbungsabkommens zwischen der BRD und der Türkei als junger Mann nach Deutschland zum Arbeiten. Er war gelernter Schlosser und hat als Werkzeugmacher dann bei Ford gearbeitet. Ihre Mutter kam dann wenig später nach. Sie hatten sich in der Türkei kennengelernt. Sie kam nach einiger Zeit danach. Obwohl sie Lehrerin war, hat sie dann als Näherin gearbeitet. Mit welchen Hoffnungen, Träumen und auch Erwartungen sind Ihre Eltern nach Deutschland gekommen?
Die Idee war, für einen kurzen Zeitraum nach Deutschland zu gehen, dort zu arbeiten und zurückzukehren. Jetzt war es in unserer Familie so, dass mein Vater in Deutschland eine sehr gute Chance gesehen hat, auch eine Möglichkeit des Aufstiegs sozusagen. Er kommt nach Deutschland, arbeitet hier und so weiter. Und für meine Mutter war das ja nicht so. Sie war als Grundschullehrerin in der Türkei schon gesetzt und war, also sie war 1964 Absolventin der Adana Kız Öğretmen Okulu, einer Hochschule für Grundschullehrerinnen, irgendwie sowas. Und da hat er solche gearbeitet, also eine Lehrerin Anfang der 60er in Adana. So, ne?
Das ist in der Nähe der syrischen Grenze.
Das so ungefähr, also ja. 500 Kilometer Nähe ist jetzt.
Okay, aber ist nicht
schon,
nah, okay.
Das ist, schon, das ist so die südlichste Spitze sozusagen, genau. Und dachte, okay, dann gehe ich mit meinem Mann jetzt halt für eine Zeit nach Deutschland und dann machen die das parat und dann kommen wir wieder. Das war so die Idee. Inwieweit mein Vater wirklich direkt zurückkehren wollte, weiß ich gar nicht, weil auf ihn hat nicht dieses soziale Umfeld gewartet. Und so war die Idee, erstmal nach Deutschland kommen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen und zurückkehren. So, das war der Grundgedanke.
Was sie aber abgehalten hat, zurückzukehren, können Sie nicht genau sagen. Also offenbar hat man da nicht so genau miteinander gesprochen oder hatte unterschiedliche Vorstellungen, Ihre Mutter und Ihr Vater.
Ich glaube, es kommen viele Faktoren zusammen auch da. Die Türkei war zunächst einmal nie ein Land, was sich um die Menschen, die hier als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen sind, um die gekümmert hätte. Das ist nicht wirklich passiert. Dazu muss man sagen, dass auch die Türkei über die ganzen Jahrzehnte zu keinem Zeitpunkt eine stabile Gesellschaft war.
Also, es gab immer wieder Putsch auch.
Es gab im Zehnjahrestakt einen Putsch. Also es ist kein Land, in dem man dann perspektivisch denken kann und sich denkt, da gehe ich hin, da werde ich dann leben, da werde ich dies und das machen. Das war nicht der Fall. Und dazu kam, dass halt in Deutschland, die haben halt hier gearbeitet, also mein Vater hat dann hier sein Geld verdient oder sein gutes Geld verdient und mit den Einkünften hier in der Türkei halt aufgebaut. Also wir waren zu dritt, drei Jungs, drei Geschwister und ich für jedem eine Wohnung gekauft und so. Also die Rückkehr vorbereitet. Und bevor wir gehen, lassen wir noch dem Vater noch eine Wohnung kaufen und dem noch eine Wohnung kaufen und da noch und hier noch ein Grundstück, dass wir, wenn wir hingehen, dann haben wir ein Fundament. Mhm. Das hat natürlich auch alles einen Moment gedauert. Und währenddessen wachsen die Kinder hier auf, werden immer älter. Du kannst sie auch nicht dann so einfach rausreißen. Die Türkei lädt auch nicht wirklich ein. Deutschland sagt aber wiederum, nee, ihr gehört hier nicht hin, ihr werdet zurückgehen. Also so entstand relativ schnell so eine merkwürdige Spannung von nicht gehen wollen, nicht gehen können.
Nicht dazugehören?
Nicht dazugehören, hier wie auch dort. Dass du bist ja dann weg. Also das kann man vielleicht, wenn man nach einem Jahr zurückkommt oder zwei, sagen wir drei, könnte vielleicht noch wieder ein Anschluss. Aber wenn man 5 oder 10 oder 15, 20 Jahrzehnte weg ist, dann ist es nicht mehr das Land, ist es nicht mehr die Stadt, aus der sie weggegangen sind.
Sie haben schon gesagt, Ihr Bruder kam 1969 zur Welt, Sie drei Jahre später, 72 und dann 79 noch Ihr kleiner Bruder. Sie lebten zu fünft, dann in Köln-Nippes auf 50 Quadratmetern. Was für ein Leben haben Sie und Ihre Eltern in Deutschland gelebt als Familie?
Na, ich würde sagen, ein provisorisches. Die Grundannahme war, wir werden zurückkehren. Das war das Mantra meines Seins, wir kehren zurück. Und daraufhin wurde alles hinausgerichtet. Also meine Eltern, der Titel des Buches Kartonwand kommt auch daher, dass wir im elterlichen Schlafzimmer eine Wand aus Kartons hatten tatsächlich, in denen die Sachen drin waren, die dann benutzt werden, wenn wir dann zurückgekehrt sind. Also das gute Zeug, das gute Porzellan, die tollen, da war Lebensqualität drin, da waren die guten Saftpresse, Toaster, so, Brotschneidemaschine, was weiß ich was. Also die tollsten Sachen waren da drin. Die werden aber erst ausgepackt, wenn wir dann da sind. Und bis dahin leben wir hier in einem Provisorium. Es ist egal, es muss weder schön sein, noch gut sein, noch tauglich oder so. Es soll für den Moment den Zweck erfüllen. Aber wenn wir zurückgegangen sind, dann wird es richtig schön. Dann haben wir eine tolle Wohnung und toll, alles wird toll und alles vom Feinsten. Das war ein Leben im Standby-Modus sozusagen.
Aber was hat es für Sie und auch Ihre Brüder, Ihre Eltern bedeutet, ja in diesem Provisorium zu leben, immer mit der Kartonwand die schönen Sachen verpackt, wenn wir mal wieder in der Türkei sind, zurück sind?
Naja, in dem Moment hatte das ja alles auch eine Plausibilität. Es hieß so, wir werden zurückgehen. Ach so, ja, wir werden zurückgehen. Erst durch die Jahre und Jahrzehnte kommt ja dann die Fragestellung auf, sag mal, stimmt das alles? Und werden wir denn zurückkehren? Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber wenn wir jetzt in die Türkei gehen, dann kehre ich doch nicht zurück. Also ich bin doch
Sie, der
ich
hier
bin
geboren
doch hier geboren, aufgewachsen. Ich kenne St. Martins Umzüge und Karneval in Köln und ich kenne die Weihnachtsfeiern und Ostern und all das. Und ich kenne auch nichts anderes. Und wenn ich jetzt in die Türkei fahre, wir fahren ja immer zum Urlaub hin und das ist immer ganz toll und so weiter. Aber mein Alltag und meine Realität, mein Leben fand schon immer in Deutschland statt. Das heißt, ich werde nicht zurückgehen. Aber gleichzeitig gibt es diese Erzählung und da geht's schon los. Da fängt das Spannungsverhältnis auch schon an. Darf ich mich zu meinem alltäglichen Leben in Deutschland bekennen und sagen, nein, ich bin von hier. Also während die Eltern sagen, nein, wir sind nicht von hier, wir sind von da. Ja, das stimmt für euch, aber für mich ja nicht in Teilen. Und darf ich das sagen? Und das geht mit einem Loyalitätskonflikt einher und so weiter. Da fängt das ganze Bild an zu flirren. Und ich glaube, die Aufgabe eines jeden Arbeitsmigranten oder eines migrantischen Menschen ist es, glaube ich, diese aus dieser Frage heraus zu emanzipieren und zu entscheiden, was ist es denn jetzt? Wo bin ich denn und wo geht's denn hin und wo geht's nicht hin und so weiter.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Ihr Alltag in Köln-Nippes war türkisch. Inwiefern?
Naja, also die Sprache, die gesprochen wurde, war türkisch. Das Essen, was gekocht wurde, war türkisch. Man muss sich auch vorstellen, als die Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen, speziell aus der Türkei, da gab es ja hier, also mein Vater kommt aus Adana und Adana ist so, da schneit's halt nie. Da ist das Taurusgebirge drumherum, da gibt's Wassermelonen, die sind so groß wie Wassermelonen. Und als er dann hier hinkam, das gab's ja alles hier nicht. Es gibt keine Wassermelonen, kein Auberginen waren ein, was ist das denn? Das sind Auberginen, kennen wir nicht. Zucchini haben wir nicht, ne? Und damit wurde gekocht. Also es gab halt mit Lammhack und mit Kartoffeln und Auberginen und Bohnen und Reis und gefüllte Weinblätter. Und also es gab eine ganz andere Küche oder eine Küche, die es halt hier nicht gab. Gab's bei uns halt ausschließlich. Das hat meine Mutter dann immer gekocht oder die Süßspeisen auch und so weiter. Das war die Welt. Unser Kulturangebot bestand darin, dass wir damals Videokassetten, ne, Betamax und VHS gab es damals, dann aus so einer Videothek ausgeliehen haben und dann zu Hause vor dem Fernseher saßen zu fünft und uns dann Filme oder Theaterstücke, also auch satirisch sehr, sehr bekannt, Metin und Sekir, das war so ein Duo, die so ein Theater hatten, Devekush Kabelese, die hatten dann so Theaterstücke, die halt satirisch, kabarettistisch waren und wir haben uns eingenässt, wir haben also geheult vor Lachen, das habe ich in leuchtenden Farben vor mir oder Filme von Şener Şen, ist auch so ein großer Star, der Türkei, Kemal Sunal, eine Legende, wir haben uns diese Filme angeguckt, ne? Und dann gab es noch, die einzige Verbindung in die Türkei war damals das Köln-Radio, vom WDR gab es eine Nachrichtensendung in türkischer Sprache. Das war auch die einzige weit und breit für Jahrzehnte. Das war so die Antenne in die Heimat, die Nachrichten aus der Türkei. Was für uns Kinder ein totaler Horror war immer, weil um 18 Uhr kam die Sesamstraße und mein Vater hat dann einfach den Fernseher leise und das Radio laut gedreht und dann haben sie Nachrichten gehört. Und was gibt es Langweiligeres als Nachrichten? Das war immer ein totaler Horror. So, da ist es wieder das Spannungsfeld. Aber das war so das, also zu Hause war alles ausschließlich und komplett türkischsprachig, türkisch riechend, türkisch schmeckend und türkisch aussehend.
Wie war das dann aber, wenn Sie ja rausgegangen sind? Sie waren auf einer katholischen Schule in dem damals noch sehr katholischen Köln, auch mit Ihrem Vornamen. Wie war das für Sie?
Ich war auf einer katholischen Grundschule in Nippes bei uns. Das war ganz normal. Also vor der Türe war es halt Deutschland und Köln und katholisch und zu Hause war halt Adana und türkisch und duftend und lecker und so weiter. Auch wenn ich jetzt ein bisschen verkläre, von wegen, dass es so toll war. So toll war es natürlich nicht. Ne? Es war ja verengte Platzverhältnisse und so weiter. Aber draußen war es ganz schön. Draußen war es super. Bei uns in Nippes hinterm Haus war das Nippeser Tälchen. Da habe ich dann halt im Sommer Fußball gespielt und im Winter Schlitten gefahren und so. Das war schon toll. Da war die Grundschule. Und dann bin ich im Anschluss in die Grundschule auf die Gesamtschule gekommen in Chorweiler. Und das war super. Also das war eine ganz andere Welt. Da waren Lehrer, die mich ernst genommen haben, wahrgenommen haben, die mich gefördert haben, die mich eingebunden haben und so. Das war eine ganz, ganz andere Welt. Und der bin ich auch sehr dankbar.
Also auch keine Ausgrenzung erlebt und Diskriminierung?
Naja, sagen wir so. Diskriminierung ist so das weiße Rauschen die ganze Zeit währenddessen. Du gehst irgendwo lang und hast dann immer Menschen, die dir irgendwelche Sprüche reindrücken in der Straßenbahn. Oder du wirst halt von der Polizei angehalten und kontrolliert. Also es passieren schon immer, dass der Freund von meinem Kumpel damals, Deutscher, den deutschen Kumpel hatte, die hatte eine Schwester, die hat gesagt, mit dem Vati spiele ich nicht, der ist Türke. Und denkst du, was? Also, verstehst du es damals jetzt gar nicht, aber dann kommt hier ein Stein, da ein Stein und so. Ne? Also das passiert immer wieder. So Sachen passieren, und denkst, was hat die denn? Ist die warum? Und es gibt ja keine Antwort auf dieses Warum. Das ist Rassismus. Das ist nicht zu erklären, das ist Rassismus, Punkt. Und das schüttelt dich ja auch immer so. Das ist nicht verständlich und damit musst du klarkommen. Du musst damit dich behaupten, so nicht abfinden, sondern das kommentieren, sezieren, artikulieren, damit umgehen. So.
Konnten Sie da auch mit Ihren Eltern drüber sprechen, über solche Erlebnisse?
Nein, da haben wir nicht drüber gesprochen. Das Zuhause war auch nochmal ein anderes. Es sind ja zwei Welten im Prinzip. Es sind ja zwei, ich würde sagen, zu Hause war es von einem Schweigen getragen. Mutter hat nicht gesprochen, Vater hat auch nicht wirklich gesprochen. Und es gab auch so den guten Ton, so nach dem Motto, red nicht so viel. Und man redet nicht so viel. Und wenn du nicht gefragt wirst, gar nicht erst reden und so. Und das war meiner Natur sehr wider. Also ich war sehr jung und neugierig und wild und aufmüpfig und natürlich auch gestört. Ich war ein Junge. Also das
lebendiger Junge einfach.
So, ne? Und dass das halt auch vielleicht genervt hat oder anstrengend war, glaube ich, alles gut und gerne. Aber das wurde da eher gedeckelt und gedrückt und ausgedrückt. Gehebelt.
Ihr Vater hat Schicht gearbeitet bei Ford, also zwei Schichten, früh und spät. Also der war wahrscheinlich auch einfach müde und brauchte dann oder wollte seine Ruhe dann.
Genau. Also es hieß, wenn er arbeiten war, war zu Hause Sonnenschein und Freude. Der Löwe ist draußen sozusagen. Wir können hier die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Und wenn er da war, mussten wir halt besonders leise und ruhig und still sein und so weiter. Das war doof. Das war echt doof. Dazu kam halt auch das, was ich in der Schule erfahren habe an Einbindung, an Mitspracherecht bekommen, mit wir planen zusammen und was sollen wir machen und das sind die Ideen und was sagst du dazu, das gab es zu Hause nicht. Das gab es einfach nicht. Da wurde nicht mitgeredet und diskutiert, sondern es wurde entschieden und dann wurde es mitgeteilt. Und in meiner Pubertät habe ich dann das Gleiche dann meinem Vater gegenüber so an den Tag gelegt. Ich so, Papa, ich frage dich nicht, ich teile dir das mit. Da ist der ausgerastet. Da war schon sehr viel Spannung drin.
Über die Spannung unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen mehr. Eine Frau, die Ihnen zugehört hat und viel mit Ihnen erzählt hat und für Sie auch eine wichtige Bezugsperson in Ihrer Kindheit in Köln-Nippes war, war Oma Büttner. Eine ältere Dame, die bei Ihnen unten im Erdgeschoss oder im ersten Geschoss in dem Haus gewohnt hat. Sie haben sie häufig besucht. Dann mit diesen leckeren, wunderbar duftenden Sachen, die Ihre Mutter gekocht hat. Ja. Wie waren die Besuche bei Oma Büttner?
Frau Büttner, also ich durfte sie Oma nennen, das war eine Sensation. Also ich würde sagen, die war Jahrgang 1900. Ich bin Jahrgang 72, ne, und die ersten Jahre dann, als wir so beieinander, also ich mache dann immer gerne den Gag, dass ich sage, meine erste Freundin war 75. wir waren halt ein tolles Paar, weil sie war halt eine alte Frau, die alleine war und ich war ein sehr junger Mensch, der alleine war und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und sie war als Jahrgang 1900 gängige sozusagen, ein wandelndes Geschichtsbuch.
Die hatte was erlebt, ne?
Die hat Nippes, wo wir aufgewachsen sind, Kaiser Wilhelm da erlebt. Dann hat sie den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und also die hat wirklich einiges erlebt. Und auch Kölsch war sie ja natürlich, ne? Und hat auch mit mir Kölsch geredet und hat erzählt, so, Fattig, da wo jetzt deine Grundschule ist, da war früher alles Feld, da wo alles Feld. Und Fattig, du bist so eine richtige Räuber. Das war schon toll. Das war schon ganz, ganz toll. Und meine Mutter hat dann immer halt, wenn sie was gekocht oder gebacken oder gemacht hat, gesagt, komm hier, Oma hier getischt, ne? Bring das zu Oma und so. Das war schon immer sehr, sehr schön. Also Oma Büttner ist 81 dann verstorben und sie ist jetzt so als ein leuchtender Punkt in meiner frühen Biografie sozusagen. Es war unsere Nachbarin, die sich halt, wir haben viel Zeit miteinander verbracht einfach. So, ich habe von ihr auch Deutsch gelernt, Kölsch gelernt, die Geschichte Kölns kennengelernt. Sie hat zum Beispiel immer großen Wert drauf gelegt, dass sie, wenn sie, der Zweite Weltkrieg wäre ganz schlimm gewesen, der Erste war gar nicht so schlimm, aber der Zweite, das war ganz furchtbar. Und sie habe immer guten Tag gesagt. Sie hat immer gesagt, Vater, ich habe immer guten Tag gesagt. Egal, ich habe immer, das gar nicht verstanden.
Also nicht Heil Hitler, sondern guten Tag.
Was soll sie denn sonst sagen? Und später, deswegen hat sie so oft behandelt, weil die sagen, ich bin kein Nazi, ich bin so.
Was hat Ihnen Oma Büttner mitgegeben oder was fällt Ihnen gleich ein, wenn Sie an sie denken, gerade auch wenn es ums Kölsch geht oder so?
Na, die kam halt immer so eine Räuber und die hat immer Kölsch gesprochen, da gab es auch noch die Bonbons und irgendwie mal eine Mark und so. Das war einfach die Zeit mit ihr, das war immer sehr schön. Ich habe da Zeit verbracht und wir haben uns echt gemocht, wir beide. Also ich habe mich gefreut, wenn ich sie gesehen habe, sie hat sich gefreut, wenn sie mich gesehen hat, weil ich war echt ein Wirbelwind und habe Fragen gestellt. Was ist dies, was ist das, warum dies, warum das? Und sie hat einfach dann erzählt. Also ich hatte viele Fragen und sie hatte viel zu erzählen.
Heute würde man sagen, eine Win-Win-Situation für beide.
So, ein Mehrgenerationenhaus mit einer Win-Win-Situation, genau so.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Kartonwand, die auch den Titel für Ihr Buch liefert. Die Kartonwand war eine Zeit lang auch Teil Ihres Programms oder Ihrer Programme als Kabarettist und hat Ihnen viel Lacher eingebracht. Klingt ja auch lustig, auch wie Sie das hier bei uns erzählt haben. Aber es war nicht lustig für Sie.
Ja, es war nicht lustig, es war erstmal selbstverständlich. Ich hatte ja keinen anderen Lebensentwurf. Ne? Meine Eltern haben gesagt, wir werden zurückgehen, und das war Stand der Dinge. Mhm. So, das war, und in meinem ersten Programm, das was sehr biografisch war, habe ich das halt nochmal ein bisschen kabarettistisch aufgearbeitet und gesagt, meine Mutter in einer Wohnung mehr verpackt als Christo in seinem ganzen Leben. So, ne? Die war so hoch, diese Kartonwand, da lag oben ganzjährig Schnee drauf. So. Und das war auch das Zeichen für dieses Stand-by-Ding. Die Rückkehr wird vorbereitet sozusagen. Das war permanent da. Und erst mit der Zeit kommt halt die Frage, warte mal, außer dieser Kartonwand und der Behauptung, dass wir zurückgehen werden, passiert eigentlich nichts. Mhm. Also nicht, pass auf, wir haben jetzt hier einen Fünfjahresplan oder guck mal, wenn du nach der fünften Klasse, wenn wir das machen, und dann wenn dein Bruder das hat, dass man so eine Perspektive hat irgendwie, dass man denkt, hier, was könnte gehen? Das gab's alles. Es gab nur die, wir werden zurückkehren. Wann das sein wird, wie das passieren wird, was wir denn da machen, wer dann was wo machen wird, darum ging es nie.
Also man hing immer in der Luft ein Stück weit auch.
Naja, es gab die Behauptung, und damit das hatte zu reichen. Und es verging ein Jahr nach dem anderen und merkte so, warte mal, das irgendwie stimmt das nicht. Also die Wahrheit, die es am Anfang hatte, verlor es mit jedem Tag und wurde immer mehr zur Lebenslüge. Wir werden nicht zurückkehren, weil wir sind hier.
Sie haben ja auch schon angesprochen, Sie hatten auch später als Jugendlicher einen richtigen Loyalitätskonflikt gegenüber Ihren Eltern, die gesagt haben, wir sind türkisch, wir sind nur vorübergehend in Deutschland, natürlich gehen wir zurück. Was hat es dann auch mit Ihnen gemacht, der Sie ja in Deutschland zu Hause waren?
Na, die Informationen passen ja nicht zusammen. Wir gehen zurück, wie eingangs schon erwähnt, das ist ja, stimmt ja für mich physikalisch gar nicht. Ich gehe nirgendhin zurück. Wenn ich zurückgehe, gehe ich zurück nach Köln. So. Und damit geht auch eine ganze Kultur einher, eine Lebenskultur, eine Sprache, ein Essen, eine Musik, ein Sein und so weiter. Und ich sehe, dass immer mehr unsere Welten sich trennen sozusagen. Also meine Selbstverständlichkeit ist eine ganz andere als deren Selbstverständlichkeit. So. Und wenn die gehen wollen, hat das auch eine Stimmigkeit. Und darf ich jetzt sagen, dass ich das nicht will? Nein, das darf ich natürlich nicht sagen. Ah, doch, will ich, aber da geht's dann los. Das ist dann schon Reibung. Und da kommt noch ganz normal die ganz normale Pubertät und dass sich loseisen wollen und die Kämpfe zwischen Vater und Sohn kommen dann nochmal on top.
Ihr Vater war auch sehr streng.
Ja, ja, der war sehr streng. Der hat wenig geredet und der war, ne, wir reden von den 80ern, da war körperliche Züchtigung noch ein Teil seines Erziehungskonzepts. Und es hat ja auch bis 97 gedauert, bis man dann im Gesetz schrieb, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Mhm. Aber bei uns war schon Gewalt auch ein Teil des Alltags. Das war auch nicht so schön.
Sie beschreiben das auch, wenn Sie dann später als Teenager mal, Sie sollten immer um 22 Uhr zu Hause sein, wenn Sie eine Minute später zu Hause waren, hatten Sie ein Problem, weil er hatte die Tür von innen abgeschlossen und den Schlüssel stecken lassen.
Genau, also die Methoden, die waren schon sehr archaisch, das war schon sehr, also Gespräche waren dann nicht möglich. Es gab halt die Behauptung, du musst um 10 da sein, wenn nicht, fand ich viel zu hart. Das fand ich, also man hätte da deutlich entspannter mit umgehen können. Das hat er aber nicht. Das war alles sehr einfach, also sehr tyrannisch, diktatorisch. Ne? Ich sage, ich mache hier Ansagen, du hast dich zu halten, Punkt. Und mit jedem Jahr, das dann verstreicht, mit jedem Tag, in dem man älter wird, wurde mir klar, das geht doch so nicht. Ich meine, Augenhöhe, Aussprache. Also ich lerne was anderes in der Schule und im Umgang und in der Welt, in der ich mich bewege, lerne ich anderen Umgang kennen. Und merke, du lässt hier sowas unverhältnismäßig Hartes raus. Wo ich jetzt im Nachhinein auch denke, die Brutalität, die er da an den Tag gelegt hat, mag bestimmt auch mit seiner Lebenssituation zu tun gehabt haben, dass er da in dieser Härte vielleicht auch was kompensiert hat. Also wenn er so drakonisch gestraft hat und so pedantisch an verschiedenen Punkten, da dachte ich, der hat da nicht nur seinen Ärger über mich Luft gemacht, sondern auch den Ärger über seine Gesamtsituation vielleicht.
Dass der Wunsch, der Plan zurückzukehren, früher zurückzukehren, nicht möglich ist oder
auch die Wohnverhältnisse und die Arbeitsverhältnisse auch, und dass das alles irgendwie nicht so in sich greift, das kommt ja dazu. Und wir haben ja 93 dann auch die Anschläge von Solingen, die waren für mich sehr, sehr politisierend, und die permanente auch ablehnende Haltung auf der gesellschaftlich-politischen Ebene. Es gab immer die Ansage, wir sind kein Anwanderungsland, ihr werdet die Helmut Kohl 82 Rückkehrförderungsgesetz und so. Also auf der gesellschaftlich-politischen Ebene gab es ja auch nochmal eher gefühlt einen Ellenbogen in die Rippen als eine Umarmung. So, ne? Und das alles dann zusammenfassend und gleichzeitig nicht zurückgehen könnt, hat dann, glaube ich, schon zu Frust und Druck und Stress geführt.
Das ja, kann man auch verstehen. Man arbeitet, schuftet und bringt sich ein und
absolut
gehört trotzdem nicht dazu.
Genau, und da kommt man auch nicht hin und da gehört man jetzt auch nicht mehr dazu. Und irgendwie ist das so wie so Sand, was durch die Hände rinnt und man denkt, warte mal, ich habe das doch alles ganz anders, wir haben doch was ganz anderes gewettet. Wir wollten doch, man plant etwas und währenddessen passiert das Leben. Und zack, sind 60 Jahre vergangen oder 50 oder 30 oder so. Das ist ja ein bisschen das Dilemma der Situation. Die ganze Situation der Arbeitsmigration in Deutschland hat ja auch keine, würde ich sagen, keine Täter in dem Sinne, sondern sie ist eine Geschichte, die ausschließlich aus Opfern besteht. Und alle waren Opfer der Situation. Alle, es sind zwei dysfunktionale Systeme, die miteinander dysfunktioniert haben. Die Familie, die irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen hat, zurückzukehren, aus vielen verschiedenen Gründen. Und Deutschland, was es nicht geschafft hat, den Menschen ein Ja zu geben, ein Zuhause zu geben, sich ihre anzunehmen, sagen, ja, ihr gehört ja hin, ihr haltet ihr über Jahrzehnte die Sozialkassen und Rentenkassen stabil, ihr seid ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft, ihr habt mit aufgebaut. Das einfach mal reflektieren, sagen, übrigens, danke und toll, wie wir das jetzt zusammen hinkriegen. Im Gegenteil, es war Nein und Weg und Roland Koch, Hessen, Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft. Also es gab immer nur eine Gegenbewegung. Es gab keine einladende Bewegung.
Und all diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, sagen Sie auch, dass so eine Wand aus Kartons es in vielen türkischstämmigen Familien gab, beziehungsweise in vielen Familien der ersten und zweiten Arbeitsmigrantengeneration.
Also ich gehe fest davon aus, die Reaktionen auf das Buch sind ja so, dass sich Menschen melden und sagen, ja, unsere Kartonwand steht halt im Keller, unsere steht in der Garage. Und das traurige Schlusskapitel in dieser Kartonwandgeschichte, also nicht in dem Buch, aber dieses Erleben der Kartonwand, viele Kartonwände sind gar nicht in die Türkei gebracht worden. Wenn sie dahin gebracht, sind sie gar nicht ausgepackt worden. Ist dann auch, dass dann die Elterngeneration dann halt verstirbt? Und mit einer Frau geschrieben, dass sie halt dann die Kartons ihrer Mutter einfach auf die Straße gestellt hat zum Ausschlachten. Dann macht man die auf und dann sind halt so, heute man würde Vintage sagen wahrscheinlich, irgendwelche alten
Toaster und Kaffeemaschinen
aus den 70ern. Ne, die Gläser mit diesen zerfließenden Farben, so in braun gehalten mit so einem Weiß, also die Mode von damals halt. Aber das ist ja dann traurig, ne, wenn diese Kisten, die dann eine lange Zeit der Schatz waren, wir werden zurückkehren, dass wir dann alles toll haben, dann halt so verstaubte, alte Kartons, die man zum Aufschlachten an den Straßen anstellt.
Sie und Ihr Bruder wurden von Ihren Eltern als Kinder in die Türkei zu den Großeltern geschickt. Viele Kinder sind damals als sogenannte Kofferkinder immer wieder hin und her geschickt worden zwischen Deutschland und der Türkei. Das war gang und gäbe. Es gab bis zu 700.000 solcher Kofferkinder, eine unglaubliche Zahl. Wie haben Sie das erlebt, dass Ihre Eltern Sie weggegeben haben?
Das habe ich im ersten Moment nicht als weggegeben erlebt. Mhm. Erstmal die Ansage ist, wir sind Türken, wir sind aus der Türkei, wir so. Und dann wurde man dazu Oma und Opa geschickt. Das ist was total Organisches, was Plausibles, was Stimmiges. Und der Grundgedanke war ja auch, wir werden zurückkehren und da kann man die Kinder schon mal vorschicken und wir sind ja gleich da. So. Dass das halt so nicht geworden ist, ist halt die Geschichte, die bekannt ist. Aber in den Momenten, als diese Entscheidungen getroffen wurden, waren diese Entscheidungen ja richtig. Das ist ja das Merkwürdige daran. Und aus dem Rückblickend stellen wir fest, na, das war es eben nicht. Und inhaltlich ist es, glaube ich, wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden, sprechen wir in der Psychologie von frühen Bindungsabrissen. Kinder wachsen in Bindungen auf. Wenn es nicht zu den eigenen Eltern, dann zu den Menschen, bei denen sie halt sind. Und dieses Hin- und Herschicken, dass das Kind hier aus Deutschland in die Türkei, aus der Türkei wieder nach Deutschland geschickt wird, das führt zu Bindungsabrissen, zu mehrfachen Bindungsabrissen. Und das hat zur Folge, dass das Vertrauen, die Freundschaft, die Gemeinschaft, dass das alles halt sich nicht so entwickelt, wie es sich entwickeln sollte.
Ihr Bruder ist in die Türkei zu Ihren Großeltern gekommen, weil er dort auf die Grundschule gehen sollte. Sie sind zum Beispiel 40 Tage nach Ihrer Geburt mit Ihren Großeltern, die extra gekommen sind, Sie abzuholen, in die Türkei gegangen. Was ja auch für Ihre Mutter sicherlich nicht leicht war, ihr Kind so schnell abgeben zu müssen.
Einer der wichtigen Faktoren, warum es hinten raus dann halt zu diesen Erkrankungen führen kann, das ist schon ein Punkt, mit dem umgegangen werden muss. Du kannst doch für mich heute nicht nachvollziehbar, wie man sein Kind weggibt. Und damals, ich glaube, die haben auch keinen Spaß dran gehabt, aber die dachten, okay, das ist jetzt nur für x Zeit, für ein ein halbes Jahr oder Jahr oder dann komme ich und dann gehe ich und Oma und Opa haben immer gesagt, pass auf, das sind eure Kinder, das ist jetzt schon über ein Jahr und ihr müsst jetzt mal, kommt hier hin oder bleibt da, aber dann holt eure Kinder. Das hat ja hinten und vorne nicht geklappt. Mhm. Und in der Realität war das halt so, dass ich, mein Bruder war halt dort und die Geschichte ist ja, dass die Kinder, entweder waren sie in der Türkei und wurden da zurückgelassen und ein Elternland kam hier hin und hat hier gearbeitet, hat den Kindern nachgeholt. Oder die Kinder wurden halt in die Türkei geschickt, weil es dann nicht sei, wir werden ja eh gehen und die sollen in der Grundschule dann anfangen und so weiter. Und dann gemerkt, wir werden aber doch nicht nachkommen, wir bleiben doch hier, weil in der Türkei geputscht wird und weil was weiß ich was und hier können wir gut Geld verdienen und so weiter. Dass die Kinder dann wieder zurückgeholt worden sind. Und das spielt sich dann im Rahmen von vielleicht 15 Jahren ab. Also die werden mit 3 hingeschickt und dann mit 12 nochmal zurück und dann nochmal hin und her. Also diese vorhin beschriebenen Bindungsabrisse finden mehrfach statt.
Also ein Hin und Her. Man kann auch nie irgendwo richtig ankommen oder sich zu Hause fühlen.
Es wird über dich hinweg entschieden. Es wird für dich bestimmt. Plus deine Verbindungen, die du aufbaust, die halten dann immer nur für ein paar Jahre und dann reißen die wieder ab. Und dann kommst du wieder zurück zu den Eltern. Mein älterer Bruder kam, glaube ich, dann hat die Grundschule, erste und zweite Klasse da gemacht und kam dann nach Deutschland, nach Köln zu uns und stand vor seinen Eltern, die jetzt jahrelang nicht gesehen hat. Und ich glaube, das macht was mit den Kindern. Das hat was mit uns gemacht. Das hat ja im Umkehrschluss, dass die Elterngeneration, die jetzt in Teilen vielleicht auch pflegebedürftig ist, es mit Kindern zu tun hat, die sehr aggressiv sind. Ich habe mit Psychologen gesprochen, die meinten, hier sitzen dann Menschen, die sind dann in ihren 40ern, 50ern und sagen, ich muss meine Eltern pflegen und ich will das nicht. Und legen da so eine Aggression an den Tag und wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Weil das sind doch meine Eltern, ich muss doch den. Nee, guck mal, wenn da Bindungsabrisse stattgefunden haben am Meter innerhalb von 5 oder 10 oder 15 Jahren, dann ist ja die Bindung gar nicht da, um da sein zu wollen. So. Das ist ein sehr tiefes und schmerzhaftes Thema, auch ein tabuisiertes Thema. Also ich bekomme jetzt viele Zuschriften von Menschen, die halt das Gefühl kennen, es ist ein Schmerz. Mhm. Und Menschen kommen in Lesungen und fragen mich dann, ich bin das 9. von 10 Kindern, was in dem Dorf zurückgelassen wurde und ich würde gerne meine Eltern fragen, warum habt ihr mich zurückgelassen und ich weiß nicht wie, können Sie mir einen Tipp geben, wie ich das machen kann? Nein, kann ich nicht. Wir alle wissen, dass dieses Gespräch kein schönes wird und der einzige Tipp, den ich geben kann, ist, führen Sie das Gespräch, solange es noch geht.
Haben Sie das Gespräch mit Ihrer Mutter und Ihrem Vater führen können?
Nein, mit meiner Mutter nicht. Sie ist ja in den 90ern, fing es ja an mit ihrer Krankheit und ab da war sie nicht mehr erreichbar oder nur partiell erreichbar und setzte immer wieder aus und ein und so. Psychisch erkrankte Menschen führen doppelten Haushalt sozusagen. Die sind einmal auf der psychotischen Seite und einmal auf der klaren Seite, wenn sie so wollen. Und egal auf welcher Seite sie sind, glauben immer auf der richtigen Seite zu sein. Und somit war es mit ihr mal möglich zu sprechen und dann wieder überhaupt nicht. Deswegen, also das ist immer eine ganz andere Schwierigkeit. Das hat da gar nicht stattgefunden.
Und mit Ihrem Vater? Gab es da ein Gespräch darüber?
Und mit dem Vater war es eigentlich durch die Arbeit am Buch und durch sein Blockieren. Und ich musste dann so Mittel und Wege finden, wie kann ich ihn befragen, ohne ihn zu überfordern. Ne? Keine Gespräche, keine vielen Fragen, sondern so beim Rausgehen schon die Schuhe angezogen, noch kurz sagen, Papa, wie war das eigentlich damals? Und raus. Also gar nicht eine Antwort abwarten und dann klingelt 4 Tage später vielleicht das Telefon und sagt, ja, damals, als wir 66 ankamen, das war der 8. Dezember und dann erzählt er irgendwas. Da dachte ich, das ist spannend, also so geht es vielleicht. Ne? Dann überprüfe ich die Zahlen bei einem anderen Freund von ihm, die stimmen da gar nicht. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
Aber wie hat Sie das auch geprägt, diese Erfahrung als Kofferkind und wie wirken die Erfahrungen aus der Kindheit, aus der Zeit vielleicht auch bis heute bei Ihnen nach?
Naja, wenn wir von frühen Bindungsabrissen sprechen, dann ist es, glaube ich, ist es die Aufgabe im fortschreitenden Leben, sich genau um diese Bindungsabrisse zu kümmern. Also ich habe, meine Tochter ist jetzt 18 und ich habe es versucht, bei ihr halt besser zu machen, da zu sein, sie nicht wegzuschicken, sie ernst zu nehmen, sie zu sehen, sie wahrzunehmen und so weiter. Also es ist der Versuch, den Kreislauf zu durchbrechen. So einfach das, was ich erlebt habe, das, was mir nicht gut getan hat, dann sobald ich dann halt die Entscheidungsmacht habe über die Menschen um mich, wenn sie so wollen, da halt ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist die Idee.
Wir haben schon drüber gesprochen und Sie schreiben auch in Ihrem Buch Kartonwand darüber, über diesen Loyalitätskonflikt gegenüber Ihren Eltern, die immer wieder gesagt haben, wir sind Türken. Natürlich kehren wir in die Türkei zurück. Sie haben aber gesagt, nee, ich kann nicht zurückkehren, weil ich bin in Deutschland geboren. Ich gehöre hierher. Trotzdem hatte die Türkei immer eine magische Anziehung auf Sie. Ein Sehnsuchtsort, schreiben Sie in Ihrem Buch.
Ja, und wenn Sie das jetzt so formulieren und ich Ihnen so zuhöre, dann muss ich sagen, das klingt so abgeklärt und in einem Satz formuliert. Das ist ja das Ergebnis von Jahrzehnten. Dieses, ich gehöre hierhin und gehöre nicht dahin. Und das ist ja ein Destillat. Mhm. Dieser eine Satz ist ein ganzes Leben sozusagen. Und daraus ergibt sich, dass die Türkei natürlich, oder für mich war das halt immer so, auch eine Faszination ausgeübt hat. Zum einen waren die Zeiten in der Türkei waren immer fantastisch. Das war ja Luxus pur. Wir haben nichts zu tun, sind in Sommersonne, Sonnenschein. Es gibt leckerstes Essen. Es gibt viel Verwandtschaft. Alle sehen aus wie du. Wir alle sprechen dieselbe Sprache. Du hast die Taschen voll Geld. Du bist ständig essen gegangen und ständig ins Meer und so weiter. Also das war fantastisch einfach. Und das Essen mit Kebab und also alles sensationell. Richtig Wassermelonen mit Schafskäse am Meer und so. Also paradiesisch. Und dann nach diesen 6 Wochen kommst du nach Deutschland, ins Köln, ins graue Köln und denkst so, ja, hier sind wir zu Hause. Na super, können wir nicht dahin zurückgehen, das war doch geil da. Und einhergehend mit dem Gefühl, dass du auch diese Ausgrenzungserfahrung machst und so, ist die Sehnsucht umso größer, das türkische Leben und haben zu wollen. Und es ist ja auch ein Teil von mir. Mhm. Und dieser Teil wird ja durch das Leben in Deutschland ausgeblendet, auch nicht selten auch abgewertet, ne? Klassischer Fall, Sie suchen eine Wohnung, guten Tag, ist die Wohnung zu haben, wie heißen Sie denn, Cevik, Kordone, die Wohnung ist schon weg. Ne? Und so weiter, also solche Erfahrungen macht man die ganze Zeit und merkt so, das ist, wenn ich mein türkisches, meine Sprache, meinen Namen, meine Kultur, das Essen, die Musik, die Getränke und so weiter, wenn ich das irgendwie stattfinden lassen will, erfährt das in der deutschen Öffentlichkeit eher eine
Ablehnung.
Abwertung, mhm. Ablehnung, Ausgrenzung und so weiter. Das ist nicht schön. Und ich habe eine Sehnsucht danach, diese Räume, also diesen Teil von mir leben zu können und leben zu dürfen und leben zu müssen natürlich auch. Und somit war diese Sehnsucht immer da. Und bin jetzt froh, dass das einen deutlich größeren Frieden in mir gefunden hat, dass ich das türkische Leben kann. Wir haben ein Programm in türkischer Sprache mit 5 Jungs, gehen wir Beşiktaş heißt das, sind wir unterwegs bundesweit und spielen auf Türkisch. Fand ich sensationell. Das nährt genau dieses Gefühl, dass dieser Teil stattfinden muss.
Sie haben ja auch gesagt, ich bin Türke in Deutschland und darf es nicht sein. Dann auch.
Genau, daran spiegelt sich, daran wurzelt das eigentlich, dass ich die Erfahrung mache, auf die Jahrzehnte gesehen, ne? Auch das sind alles Sätze, das sind so Destillate, die darf man, glaube ich, eigentlich gar nicht so einzeln stehen lassen.
Das war ein langer Prozess dann.
Die Summe der Erfahrung, genau. Und warum ist das so? Und wer verbietet mir, türkisch zu sein? Es ist das Wahrnehmen, also ich mache das selber, aber meine Reaktion ist ja, oder meine Aktion ist eine Reaktion auf mein Umfeld. Ne? Klassisches Beispiel. Christian Wulff war das erste höchstpolitische Amt im Land, was mal den Satz formuliert hat, der Islam gehört zu Deutschland. Das war das erste Mal in meinem gesamten Leben in der Bundesrepublik, dass ich von politischer Seite eine positive Nachricht bekomme. Du gehörst dazu. Du gehörst zu Deutschland. Das gab es bis dahin noch nie. Kohl hat gesagt, Rückkehrförderungsgesetz. Roland Koch hat gesagt, nein zur doppelten Staatsbürgerschaft und so weiter. Und NSU und so, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also, dass Ausländer hier ermordet werden einfach und verbrannt. Und dann heißt es so, ja, war vielleicht ein Einzeltäter und so weiter und so weiter. Es kann kein rechter Hintergrund gewesen sein. Also, das passiert alles. Und dann gibt es einen, der mal sagt, so übrigens, ihr gehört dazu. Ich war so dermaßen irritiert, ich bin vom Fahrrad gefallen, als ich das las. Gleichzeitig war die Haltung aber auch so, nee, das darf er nicht sagen, das ist so nicht richtig, das ist falsch, das ist, ne? Also diese Energie ist permanent da. Mhm. Und das ist nicht schön.
Wie ist das jetzt, wenn Sie ja mit 5 Ihrer Kollegen dann eben mit einem türkischen oder einem Kabarettprogramm auf Türkisch unterwegs sind? Geht es dann um genau die Themen? Oder?
Na, es geht um uns, um die Entwicklung der Sprache, um unser Leben hier, um das Leben dort. Klar, es geht um das, was unser Leben ausmacht. Die Menschen der Türkei kennen unser Leben hier ja auch nicht. Also ich bin ein Deutscher, der verdammt gut Türkisch kann. So, davon gibt es Millionen in diesem Land, in unserem Land. Und das wird da reflektiert und erzählt.
Sie sind damit in der Türkei unterwegs, oder?
Bis jetzt leider nur in Deutschland. Aber ich glaube, Türken gibt es überall. Und Türken, die auch Migrationsgeschichte haben, die eine internationale Biografie haben. In Belgien, in Frankreich, in Holland, in Texas wahrscheinlich auch. Da wollen wir gerne überall hinfahren. Wir machen das erst auch seit einem Jahr oder so, seit Jahr, anderthalb. und sind jetzt unterwegs in Hannover und in Salzburg sind wir demnächst und in München und hier und da, waren in Mannheim gerade und so und wollen das so viel und so oft wie möglich spielen.
Und können Türken gut über sich selbst lachen?
Also die Stimmung in den türkischen Veranstaltungen ist sensationell. Die können sehr gut über sich selbst lachen. Wenn ich dann da erzähle, dass wir halt Türkisch sprechen oder glauben, Türkisch zu sprechen und dann deutsche Worte einfach einbilden. Das Wort Termin gibt es im Türkischen nicht. Jeder sagt so, Doktor, dann Termin aldım. Ich habe beim Arzt einen Termin geholt. Es gibt das Wort Termin nicht. Das ist nicht Türkisch. Im Türkischen heißt das Rendezvous.
Rendezvous. Ja. Da geht man vielleicht eher zum Arzt, wenn man Rendezvous hat. Ne?
Genau. Oder Sprachentwicklungssachen, dass man das Wort Tapete gibt es im Türkischen nicht. Aber wenn man es ausspricht, Tapeten, denkt man so, oh, das klingt doch Türkisch. Nein, das heißt Duarkia, das heißt Wandpapier. Das heißt nicht Tapetan und so weiter. Und also gibt es viele, viele Beispiele, wie das Leben halt hier sich auch in die Textur des Seins eingeflochten wird. So, das ist sprachlich, verhaltenstechnisch, ist das ja alles da. Wie wir jahrelang immer mit dem Auto in die Türkei gefahren sind, das kennen wir alle. Als in Jugoslawien noch nicht der Krieg ausgebrochen war oder als es noch Jugoslawien hieß, so, ne?
Eine riesige Reise, ne?
Unfassbar. 3 Tage, 3000 Kilometer. Es war die Hölle. Und weh, du hast keine Nussknacker dabei gehabt. Das war die beste Schokolade der Welt aus Deutschland.
Ah, die Schokolade, Nussknacker. Genau, genau. Auf die haben alle gewartet,
oder? Also, die war schon ein Riesenhit, auf jeden Fall. Ist ja heute noch.
Sie wollten immer weg von ihrer Familie. Warum?
Na, weil die Verhältnisse da halt nicht so schön waren. Also es gab erstmal nicht viel Platz und dann gab es auch keine Sichtbarkeit. Und ich wollte Sichtbarkeit. Oder vielleicht wollte ich gerade Sichtbarkeit, weil es sie nicht gab. Ich wurde halt immer lauter und aufmüpfiger und es gab eher so ein Schweigen. Und das war alles nicht schön. Und ich wollte so schnell wie möglich weg und raus und hatte dann Gott sei Dank nach dem Abitur 91 die Möglichkeit auszuziehen, was ein Geschenk war.
Hat Ihnen Ihr Beruf als Schauspieler dann auch geholfen, sichtbarer zu werden und auch von zu Hause wegzukommen? Oder?
Na, ich habe gemerkt, ich habe ja 91 dann Abi und 93 mit Jugendtourneetheater begonnen. Und als ich dann auf die Bühne, ins Theater, in die Kunst und Kultur kam, habe ich zum ersten Mal ein Gefühl von Zugehörigkeit empfunden. Zum ersten Mal einen Platz gehabt, wo Menschen sagten, Mensch, super, toll, diese Energie, diese Fantasie, dieses, was du da erzählst und was du mir das ja toll, du bist ja super. Und ich dachte, echt, das stört nicht, das ist nicht jetzt nervig. Und dann, nee, guck mal, jetzt mach doch mal so und stell dir mal das vor und mach mal dies und mach mal jenes. Und das war für mich eine totale Befreiung, dass dieser laute Springensfeld, der gerne immer lustig sein und im Zentrum sein will und was für sich was sein will, da plötzlich einen Raum hatte, so, na, hier bist du richtig. Finde das toll. Also da gab es positive Zusprache. Und dieses Jugendturniertheater ging 4 Jahre. Und in diesen Jahren habe ich zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, dass Schauspielerei eine Perspektive im Leben sein könnte. Die gab es nicht in meiner Welt. Und dann mich auf einer Schauspielschule beworben oder auf Prüfungen beworben, dann die bestanden in Berlin und in Hannover und dann da gelernt und dann als Schauspielhaus und so weiter. Also das war ab 93 hatte ich Kontakt mit dieser Theater-, Kunst- und Kulturwelt und es war von der ersten Sekunde an heimisches Gewässer.
Vorher gab es keine Beziehung dazu oder waren Sie mal im Theater mit Ihren Eltern oder sowas? Oder?
Nee. Also unser Kulturprogramm waren diese Videokassetten, die wir geguckt haben, türkische Filme und so. Es gab auch nicht so viele Bücher. Ich kann mich an meinen Vater auch nicht wirklich Zeitung lesend erinnern. Es gab das Radio, wo das halt einmal am Tag gehört wurde. Und ansonsten wurde halt gelebt, er hat seine Schichten da gearbeitet und so weiter. Also es war ein Arbeiterhaushalt, in dem Literatur, Kunst und Kultur nicht stattfand.
Wie fanden Ihre Eltern dann Ihren Berufswunsch? Sie waren an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst in Berlin.
Ja, also meine Mutter hat mir immer in den Ohren gelegen und gesagt, Junge, du brauchst ein Diplom. Auf jeden Fall, Deutschland ist das Land der Scheine. Und sie als Lehrerin war immer so, du musst das lernen. Du musst das.
Da ist was dran, ja.
Ja, klar, das ist so. Und mein Vater war der Meinung so, als ich dann das Jugendturniertag kam, 93, und dann hat er gesagt, verdienst du Geld damit? Ich so, ja. Er so, okay.
150 Mark waren es im Monat.
So, ne, so. Pro Vorstellung.
Pro Vorstellung,
ja. Ne? Also ich hatte dann als Solomann sozusagen, hatte da sehr schnell mein eigenes Auskommen, das war alles völlig in Ordnung. Als ich dann an der Schauspielschule war, und die Ernst Busch ist ja eine sehr renommierte, gute Schule und so weiter, und ich habe in Hannover und in Berlin bestanden, bin ich halt zu ihm und das ist ja schon eine Sensation, also das ist schon toll. Und dann habe ich gesagt, Papa, guck mal, ich habe Berlin bestanden und Hannover bestanden, staatliche Schauspiel, ich bin so. Und das Einzige, was er sagen konnte, war, warum meldest du dich in Köln an, da musst du nicht auch umziehen. Ja, Papa, so ist das nicht. Es ist nicht mit Anmelden, das ist schon mit Prüfung und das ist schon eine tolle Leistung. Aber die hat er nie sehen können. Woher auch? Ne? Das ist jetzt gar nicht.
Aber hat er sie später oder haben ihre Eltern sie später auf der Bühne auch gesehen? Sie haben auch in Düsseldorf dann ja im Schauspielhaus auf der Bühne gestanden?
Ja, ja. Nee, das hat er nie gemacht. Mein Vater, der war bei meiner allerersten Aufführung, meiner Premiere, der Premiere 1993, 1. September 1993 in Köln-Kalkins im Bürgerzentrum, zu dieses Stück aufgeführt haben, war er mal da und dann nie wieder. Das muss man einfach in dieser Klarheit sagen. Ich habe ein sehr spannendes Projekt letztens, als zum 60-jährigen Anwerbeabkommen gab es ein Musikprojekt, das hieß Deutschlandlieder. Köln war ein großes Zentrum, was die türkische Musik angeht. Es gab Yüksel Özkasap und so. Es gab so Sängerinnen und Musiker, die in Deutschland, in Köln Musik gemacht haben und hier viel so Kassetten aufgenommen und verkauft haben und so weiter. Da gab es große, große Erfolge. Und Yüksel Özkasap hat mit ihrem mit ihrer Kassette oder ihrem Lied, ich kriege das im Detail nicht auseinander, hat sie 800.000 Einheiten verkauft. Als Vergleichsgröße Vicky Leandros mit Theo, wir fahren nach Lodz, das lag bei 400.000. Mhm. So, ne? Also war ein riesen Ding. Ja. Und dann gab es so ein Programm, wo das alles halt nochmal so wiederhergestellt wurde, welche Lieder waren, wann und wo. Und ich habe diesen Abend moderiert und ein bisschen Programm gemacht und moderiert und erzählt. War richtig toll. Und das war dann am Ende im WDR in Köln. Also großer Bahnhof und dann diese Lieder und die Geschichten. Das sind alles Themen, die mein Vater kennt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Ich so, guck mal, die, Yüksel Özkasap hat, ja, die hatten einen Laden da an der Eberplatz, da hinten war. Der konnte, wusste auch Bescheid. Ich so, pass auf, Papa. Dieser Abend wird gemacht, da werden diese Lieder, die du kennst, aus deiner Historie, aus deiner Biografie, werden präsentiert. Und ich werde das moderieren im WDR. Das wird ganz groß, das wird ganz toll. Und du kannst kommen und dir das angucken. Und er meinte, nein, was soll ich da? Dann verstehe ich das nicht. Und ich sage, Papa, das sind die Lieder. Du kennst diese Lieder. Du musst nichts verstehen. Das sind die. Und zwischendurch werde ich halt reden ein bisschen. Vielleicht lachen die Leute sogar. Und ich werde das machen. Das wird super. Nein, das ist. Und er ist nicht gekommen.
Schade, ja.
Total schade. Und das, dann ist in mir irgendwie so eine Tür zugegangen. Das vergiss es. Also wenn du den goldenen Löffel oder wie soll man das jetzt richtig sagen? Und wenn du das beste Programm der Welt dahin stellst, also mehr geht nicht für ihn. Der wird nicht kommen. Das hat vielleicht auch gar nicht so mit dir zu tun, auch gar nicht mit Theater zu tun. Das hat vielleicht viel, viel mehr mit ihm zu tun.
Mit ihm zu tun, dass er da über seinen Schatten vielleicht nicht springen könnte. Genau. Sie waren dann häufig der erste Schauspieler mit türkischen Wurzeln am Theater und auch am Filmset. War das was Besonderes oder spielte keine Rolle mehr?
Naja, also am Theater hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Da habe ich verschiedene Rollen gespielt. Also am Stadttheater ist das gar nicht so ein Ding. Ich habe dann eine Fernsehserie gemacht, lange Jahre. Da ging es halt primär darum, dass ich, da war die Grundlage des Witzes war meine Herkunft.
Ne? Mit Atze Schröder.
Genau, alles die Serie Atze. Und meine Figur Murat. Die ganzen Figuren waren ja, das war so ein Comicstrip im Prinzip. Ne? Waren ja keine plastischen, mehrdimensionalen Figuren, das war ja eher so wie so ein Comic. Und alle hatten auch so ein Handicap, ne? Und das Handicap meiner Figur war seine Herkunft. So, und auf dieser Basis hat er auch immer einen Spruch reingedrückt bekommen, irgendwie einen abbekommen. In den Nullerjahren war das, glaube ich, lustig.
Sie haben das auch lange gemacht?
Ja, 7 Jahre. 7 Jahre lang wurde das gedreht. Ich habe parallel halt immer am Theater gearbeitet und im Sommer haben wir die Serie gedreht. Und irgendwann war da nochmal gut. Wir haben 2006 dann aufgehört. Und 2005 aus eigenen Stücken auch. Also Atze wollte nicht mehr und ich wollte auch nicht mehr. Und dann habe ich 2005 dann parallel zu Comedy-Kabarett-Sachen angefangen. Das hat dann Gott sei Dank schnell gegriffen und funktioniert und so weiter. Und dann war ich aus dem Theater raus und aus dem Dings auch raus und habe dann Solo meine Solo-Sachen gemacht. Mhm.
Aber warum haben Sie das gemacht, obwohl es mit solchen Klischees beladen war, diese Serie mit Atze Schröder?
Das war ja in dem Moment erstmal nicht klar. So, das war im ersten Moment, die wollten ja noch, dass die Figur so gebrochen Deutsch spricht und so weiter. Manche, guck mal, Freunde, es ist doch viel spannender, wenn der normal Deutsch spricht, also richtig Deutsch sprechen kann und so weiter. Das war nicht klar. Und die Serie in sich war ja auch richtig gut. Mhm. So, das war schon, das ist wie, wenn man ein Auto nimmt, also war so eine Art ein Fiat Panda. Ne, es war also jetzt kein hochwertiges Auto, aber es war die große Kunst, auf kleinstem Raum da Geschichten zu erzählen. Da in 24 Minuten wurden da schon immer sehr fantastische Geschichten erzählt. Das kann man nicht. Also Autorenleistung, Chapeau, das war schon richtig gut. Dadurch, dass ich dann da die Erfahrung auch da gemacht habe, auch die Erfahrung im Theater gemacht habe, dachte ich, warte mal, ich muss hier mal mit meinen eigenen Texten und Geschichten auf die Bühne gehen, weil wie das da in dieser Serie dargestellt wird, das ist nicht richtig oder gefällt mir nicht oder stimmt nicht, ist nicht stimmig. Das kann man auch anders erzählen. Und was da im Theater gemacht wird, das gefällt mir auch nicht. Ich muss es selber machen. Ich krieg das besser hin. Sonst würde man es ja auch nicht machen.
Also das war der Antrieb. Hat die eigene Geschichte dann auch geholfen, auf der Kabarettbühne Fuß zu fassen und heimisch zu werden?
Ja, absolut. Zu der Zeit, als ich anfing, gab es gerade mal halt, da war Kaya Janal gerade durch die Decke und Bülent Ceylan war da im Spiel und so. Und die haben ja schon nochmal ein ganz anderes Programm, ganz andere Blickwinkel präsentiert. Und ich dachte, ach guck mal, dann präsentiere ich meinen einfach.
Aber bei aller Schwere und Freudlosigkeit, die es in ihrem Leben zu Hause gab, eben auch durch das Leben, das ihre Eltern als Arbeitsmigranten in Deutschland geführt haben, wo nehmen Sie den Humor, die Freude und die Leichtigkeit auch her, die Sie auf die Bühne bringen?
Das ist, glaube ich, eine Charakter-, also eine Veranlagungssache. Es ist halt so. Ich habe halt diese Energie und diese Lust und diese Laune, das ist halt einfach da. Ich habe da Spaß dran und habe auch vielleicht gelernt, natürlich, immer wieder in angespannten Situationen mit einem lustigen Kommentar das irgendwie in einem Lachen aufzulösen. Oder die spannenden Situationen waren ja auch schon vorher zu Hause, wenn Eltern da sich angeschwiegen haben und so, dann auch da den Impuls, lass mal diese angespannte Stille mit etwas Witzigem, mit etwas Unterhaltsamem auflösen, dass wir hier eine gute Zeit haben miteinander. Weil darum geht es ja am Ende des Tages.
Zoom heißt ja aktuelles Programm. Ja. Und dabei blicken Sie auf uns und unsere Welt nach Corona, quasi so ein bisschen nach dem geplatzten Traum einer besseren Welt. Wie entstehen so Ihre Programme?
Ich folge dem, was mich interessiert. Also was an Nachrichten interessiert mich. Also was zieht mich an? Es gibt ein natürliches Aufmerksamkeitsgefühl, eine Bewegung. Ach, das finde ich spannend. Und die Sachen, die ich dann spannend finde, nehme ich auf und bearbeite sie. Die Corona-Zeit war ja für uns alle, für die Kulturschaffenden, eine große Aufgabe und Herausforderung. Und Ende des Jahres wird das nächste Programm. Im 7. November hat mein nächstes Programm in Köln Premiere.
Um was geht's da? Können Sie uns schon was verraten?
Das Programm wird heißen KI, kritische Intelligenz.
Wenn wir nochmal zurück auf Ihre Mutter zu sprechen kommen, was machte Ihrer Mutter so schwer, in Deutschland anzukommen?
Auch da wieder das Gesamtbild. Ne? Sie kommt als Grundschullehrerin hier hin, kann als solche nicht arbeiten, hat die Idee, dass sie zurückkehren wird. Und weil es sich da eh nicht lohnt, dann jetzt hier, wenn wir nächstes Jahr zurückkehren, jetzt hier noch die Sprache lernen, ist ja gar nicht notwendig, weil wir wollen eh zurückkehren. Wir wollen ja auch zurückkehren, wir wollen ja gar nicht hier bleiben. Und dann zu sehen, dass das nicht klappt. So, dann, okay, dann vorübergehend mal vielleicht einen Job machen, aber dann, nee, ich will mich um die Kinder kümmern. Also es kamen viele Faktoren zusammen. Das Spannende finde ich ja, wir wissen jetzt im Nachhinein, dass sie halt empfänglich war für diese Krankheit, wie eingangs beschrieben, ne, dass die Summe der Umstände bei ihr zu diesem Krankheitsbild geführt hat. Wenn sie mit dieser Voreinstellung sozusagen in der Türkei gewesen wäre die ganze Zeit, ist doch die spannende Frage, wie wäre der Krankheitsverlauf in der Türkei gewesen? Und da wären die Bedingungen deutlich anders. Deutlich mehr Ansprache, deutlich mehr Einbindung, deutlich mehr Positionen der Gesellschaft und so weiter. Das wäre wahrscheinlich deutlich milder verlaufen. Wahrscheinlich, das ist alles nur jetzt in den Hut gesprochen. Ne? Aber hier waren die Bedingungen halt ungleich schwieriger. Und das hat dann in der Summe dazu geführt, dass sie bei ihrer Veranlagung zur psychischen Erkrankung gekommen ist.
Sie haben ja für Ihr Buch Kartonwand auch mit Experten über Arbeitsmigration gesprochen. Was haben Sie da Neues erfahren und was hat Sie vielleicht auch überrascht, was Sie gehört haben?
Naja, es ist schon wissenschaftlich erwiesen, dass die Zahl der Arbeitsmigranten oder die Arbeitsmigranten an sich signifikant größeren Anteil an psychischen Erkrankungen haben, an Depressionen, an Angststörungen, dass die das deutlich öfter haben. Das gibt es schon. Das ist nicht nur ein Gefühl, es ist auch bewiesen.
Ihre Eltern sind später dann wirklich zurückgegangen in der Türkei, getrennt voneinander. Sie haben sich dann getrennt. Ihre Mutter ging zurück, als sie eben schon von ihrer Krankheit gezeichnet war. Sind beide nochmal angekommen in der Türkei? Nochmal heimisch geworden auch?
Also sie haben beide in der Türkei dann gelebt, in Mersin, da wo wir dann zum Schluss gelebt haben. Und in den Wohnungen, die dann da halt gekauft wurden und so weiter. Ob sie heimisch geworden sind, ich glaube nicht. Also Mutter war halt offensichtlich krank. Ne? Das war nicht schön, das war nicht gut. Sie hat da ihre Jahre noch da verbracht. Mein Vater hatte dann in einer neuen Beziehung da gelebt. Vielleicht hat es für ihn noch am ehesten geklappt, würde ich sagen. Aber er war auch von, man wird ja nicht gesünder, wenn man älter wird. Und hat dann mit Augenproblemen, mit den Ohrenproblemen und so weiter. Er hat dann da gelebt. Ich kann das gar nicht so einschätzen. Wahrscheinlich schon, einfach aufgrund der Tatsache, dort zu sein, da zu sein, aber gleichzeitig auch zu merken, ja, das ist, die besten Jahre sind vorbei und jetzt hocke ich halt hier und warte darauf, dass es ein Ende nimmt.
Sie haben schon gesagt, als Ihre Mutter gestorben ist, war das für Sie ein Wendepunkt. Danach war es für Sie auch eine schwierige Zeit. Sie waren ein Stück weit auch sprachlos in dem Moment. Sie sind dann nicht zu Ihrer Beerdigung gefahren. Sie waren auf Tour und irgendwie gab es nicht den Impuls, dorthin zu fahren. Erst Jahre später haben Sie Ihr Grab besucht. Was für Gefühle haben Sie dabei erlebt dann?
Als ich dann Jahre später dann am Grab meiner Mutter war, das war eruptiv. Da war ich selber überrascht, den Namen der eigenen Mutter auf einem Grabstein geschrieben zu sehen. Das hat mich sehr von den Beinen geholt. Das hat mich umgehauen tatsächlich. Ich habe da gestanden und dann siehst du den Namen, dann liegt da deine Mutter und du weißt, dass, wie ist sie angetreten, wie hat sie geplant und wie hätte alles werden sollen und wie ist es am Ende geworden. Das ist ja wirklich keine schöne Geschichte. Und dass das alles nicht so geklappt hat. Und worum geht es am Ende des Tages? Dass man doch vielleicht mit sich verbunden ist und sich gut fühlt und so weiter. Und das hat sie alles nicht gehabt. Mhm. Und das hat mich sehr zerrissen, wirklich. Da die Einsicht, das war kein gutes Leben im Sinne von, ich kann das machen, was ich will. Sie hat lange, Jahrzehnte nicht das machen können, was sie wollte. Und ist damit hat darüber das Gleichgewicht verloren und ist dann da einsam, psychisch erkrankt, in der Türkei verstorben. Nicht schön. Und als ich am Grab stand, hat sich das alles sehr vehement entladen.
Was für Spuren, würden Sie sagen, und für Wunden haben auch die Arbeitsmigration in Ihrer Familie bis heute hinterlassen?
Naja, eine große Wunde ist das Thema der Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Eine Erkenntnis aus dieser Wunde ist vielleicht, dass die Deutungshoheit bei keinem anderen als bei mir liegt oder bei einem selber liegt. Und wir jetzt mit dem, so wie es ist, halt umgehen müssen. Es ist kein Problem, verwundet zu sein. Es ist ein Problem, wenn man sich nicht um die Wunde kümmert, wenn Sie so wollen. Und mit dem Buch habe ich mich sehr um die Wunde gekümmert. Nur um meine eigene erstmal, aber jetzt in der Resonanz merke ich in der Rückmeldung, dass das die Wunde von uns vielen ist. So. Und spannend ist, dass wenn wir uns verbinden, wenn sich Menschen melden oder bei Lesungen, dann Leute ihre Geschichte erzählen, die im selben Rahmen stattfindet, mit anderen Farben, mit anderen Temperaturen, mit anderen Zahlen und so weiter, aber der Rahmen ist der gleiche, erfahre ich so eine Verbindung. Und das hat was geradezu Heilsames. Sich sagen, ach, du hast die Geschichte auch, ich habe den Schmerz auch, ich auch, und unser Schmerz war so und so, meiner war so und so. Ah, Wahnsinn, das ist ja, also man verbindet sich einfach, das tut gut. Somit die Wunden können dadurch Heilung erfahren. So.
Danke, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben, eine Geschichte, die viele Menschen in Deutschland haben. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.